hatte ich übersehen. Ja, also die Kinder, wenn da Betreuung da ist, dürfen die gehen. Ja. Das Thema Weihnachten, das ist überhaupt gar nicht abwegig, sondern das passt wie Faust aufs Auge. Muss ich dich ein bisschen korrigieren, weil wir sind Matthäus 1 und 2. Also passt das mit dem Weihnachtsmarkt sehr, sehr gut. Und da suchen wir nicht nur Leute, die sich vorab schon mal eintragen, wo sie vielleicht mitarbeiten könnten, sondern auch jemand, der sagt, bei mir laufen die Informationen zusammen, ich werde gucken, dass die Aufgaben verteilt werden. Da suchen wir nach jemand, dass das einfach geordnet laufen kann und nicht irgendwie Hals über Kopf und keiner weiß, wer zuständig ist. So einen suchen wir noch. Und ja, Bewerbungen dürft ihr an die Gemeindeleitung. Nein. Ich meinte, wir suchen dann einen aus, ja, aus der Menge. Gut, bevor wir auf den Text gehen, beten wir noch gemeinsam und dann dürfen wir uns darauf konzentrieren. Du hast dein Volk wieder zusammengerufen und wir dürfen hier sein. Dafür wollen wir dir danken, Herr. Danke, Herr, dass unser Körper dass du es in unserem Körper erlaubt hast, dass unser Geist funktioniert und dass wir denken, fühlen können, dass wir diese rein irdischen Möglichkeiten, sag ich mal, haben. Danke dir dafür. Da gibt es viele, Herr, die allein das schon nicht mehr können. Und wir danken dir, dass du es uns gegeben hast, dass du uns damit beschenkt hast. Vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir es immer wieder neu, auch an gewohnten Stellen, immer wieder neu aufschlagen dürfen, um hineinzuschauen, um unter deinen Eindruck zu kommen und um unter dein Reden uns zu stellen und unsere Augen aufzuheben zu dir. Wir wollen dich darum bitten, Herr, rede du in das Leben von jedem Einzelnen hinein. Es sind da so viel Freuden, so viel Nöte, so viel Aufgaben, so viel Versagen, was da ist. Unser ganzes Leben liegt offen vor dir. Wir sehen uns danach, dass du redest. Wir sehen uns danach, dass du kräftig wirkst und an unserem Herzen arbeitest. Das brauchen wir so dringend, Herr. Öffne meinen Mund, damit ich das Wort so weitergeben kann, wie es dich ehrt. Amen. Wir haben in einem Schnellüberflug eigentlich fast, kann man sagen, das Kapitel 1 schon geschafft, wobei es jetzt echt eine ganze Weile Pause war. Das letzte Mal, dass ich über Matthäus gepredigt habe, war am 1. Juli, das ist schon fast anderthalb Monate her, auf dem Gemeindetag. Und da haben wir uns mit diesem zweiten Teil vom ersten Kapitel, würde ich mal sagen, beschäftigt, wie das mit der im Vorfeld von der Geburt Jesu eben gewesen ist, mit der Jungfrauengeburt. Was das bedeutet, warum es vielleicht doch nicht ganz unwichtig wäre, dass wir an diesen Wahrheiten festhalten, denn es geht um nichts anderes als um unser ewiges Heil. Also es ist keine Spielplatzangelegenheit, wo der eine sagt, ich bin eher so, sondern es geht wirklich um ans Eingemachte. Das habe ich versucht aufzuzeigen. Und wir sehen aber in diesem ganzen Abschnitt, dass sich vieles im geistlichen Bereich oder zumindest, so würde ich sagen, im verborgenen Bereich abspielt. Da ist Josef da, da ist Maria da und ansonsten Menschen kommen gar nicht weiter vor, jetzt hier in diesem Abschnitt. Ja. Es geschieht alles in einem sehr kleinen Rahmen und es ist kaum einer nimmt davon Notiz, der nicht direkt davon betroffen ist. In Kapitel 2 ändert sich's. schlagartig. Die Geburt von Jesus wird bekannt gemacht. Und es gäbe natürlich sehr, sehr viele Art und Weisen, das bekannt zu machen. Zeitungen hat es damals noch nicht gegeben, geschweige von Internet. Aber Gott wählt eine interessante Art und Weise, und die will ich mit euch anschauen. Und das Interessante ist zu beobachten, da will ich einen Schwerpunkt drauflegen, weil das ist wieder ein Text, der sehr reich ist, aber ich will einen Fokus legen heute und will schauen, wie reagieren die Menschen darauf, auf diese Ankündigung. Es wird groß bekannt gemacht, Jesus, der König, ist da. Die Frage ist, wie reagieren die Menschen, wie nehmen sie das auf? Das will ich mit euch entdecken. Matthäus Kapitel 2, ab Vers 1 bis 12. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben: Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Wenn wir vor allem das Lukas-Evangelium aufschlagen, dann sehen wir, die Geburt von Jesus, die war mit großen Ereignissen überschattet, oder begleitet, würde ich sagen. Da waren Engelheerscharen, die das verkündigt haben. Da waren Hirten, da war vorher ein Besuch bei der Elisabeth. Da ist sehr, sehr vieles passiert. Ja? Als er 8 Tage alt war, waren sie in Jerusalem im Tempel, haben ihn dort also der wurde beschnitten, und dann gab es Begegnungen mit einem Simeon, mit einer Hanna, die dann das weit erzählten, dass Jesus geboren sei. Aber das alles lässt Matthäus aus. Da liegt nicht sein Schwerpunkt. Wenn wir das näher begreifen und verstehen wollen, gehen wir zu Lukas hinein. Aber hier, Matthäus legt einen anderen Schwerpunkt. Und es ist interessant. Wie ich vorher gesagt habe, Christus ist geboren, das sehen wir im letzten Vers auch von Kapitel 1, bis sie einen Sohn geboren hatte, der ist da, aber jetzt muss es bekannt gemacht werden. Und zwar nicht nur Einzelpersonen, die es vielleicht auch den nächsten paar weitererzählen und wo sich alle ein bisschen wundern, sondern jetzt müssen es alle erfahren. Und um sicher zu gehen, dass es alle erfahren, muss man an eine Stelle, nämlich nach Jerusalem. Und am besten zum Königshaus. Wenn ihr irgendwas oder wenn es irgendwas zu berichten gibt, ist ja heute noch so, gell? Die königliche Familie von England, das ist permanent irgendwo in den Nachrichten und so. Wenn du da irgendwas hineinplatzierst, dann wissen es bald alle. Nun, Die zentrale Frage ist, und es wird bekannt gemacht, denn es heißt hier, in Vers 3 heißt es, als der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Das hat seinen Grund gehabt, das werden wir ein bisschen sehen, wenn wir sehen, wer Herodes war, warum sie bestürzt worden sind. Das hat den Grund, dass es ein sehr blutrünstiger König eigentlich war, wenn es um seinen Thron ging. Da kannte er keine Gnade. Und deswegen, das breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Da soll ein neugeborener König da sein. Und das ganze Jerusalem erschrickt mit ihm. Also es ist bekannt. Die Frage ist jetzt, wie reagieren die verschiedenen Beteiligten, die wir hier in diesem Text sehen? Es kann nämlich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Wir sehen drei Möglichkeiten. So will ich meine Predigt ein bisschen gliedern für euch. Ich will den Herodes mit euch anschauen, wie er reagiert. Ich will anschauen, wie die jüdischen Führer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wie sie darauf reagieren. Und ich will mit euch anschauen, wie die Weisen auf die Ankunft des Königs reagieren. Der erste, der auftaucht in dem Text, neben Jesus selbst natürlich, das ist der König Herodes. König Herodes, was können wir über ihn sagen? Von der Bibel her wird uns kein breites Porträt von ihm gezeichnet, aber wir haben heute sehr, sehr vieles, worauf wir zurückgreifen können, um ein kleines Bild zu gewinnen, das uns das ergänzt, was uns die Bibel bringt und sagt. Und das ist interessant, wenn wir es von der Bibel her betrachten, gab es ja eine ganze Reihe von Königen, oder? Angefangen mit Saul, David und dann eine ganze Reihe von weiteren Königen. Dann gab es ein Ende von dieser Königszeit. Der Zedekia wird gefangen, weggeführt. In der Bibel lesen wir gerade bei Jeremia auch, für die das einjährige Programm sozusagen machen. Da ist sehr, sehr viel von diesem Zedekia auch die Rede. Ja? Das ist der letzte König. Ja. Dann reißt es ab und dann ist eigentlich über Jahrhunderte hinweg keine Rede davon, dass einer wirklich König über dieses Volk gewesen wäre. Da gab es den Statthalter, da gab es verschiedene andere, da gab es mächtige Herrscher, ich meine Nebukadnezar oder so, die über einen großen Bereich geherrscht haben. Aber dass einer über Judäa oder über Juda, über dieses Land, sag ich mal, alleine König gewesen wäre, das finden wir so von der Bibel her zumindest nicht. Also er ist sozusagen der Nächste, der nach Zedekia kommt. Okay? Der als König bezeichnet wird. Und wir erinnern uns, wenn wir zurückblättern, das haben wir auch jetzt übrigens gelesen, in 1. Samuel 2, für die heute schon gelesen haben, 1. Samuel Kapitel 2, dürft ihr gerne mit aufschlagen, gibt es eine Verheißung, dass da ein König kommen wird. Und wir sind hier zwar vor der Königszeit, das spielt aber keine Rolle, diese Verheißung wird wieder und wieder und wieder wiederholt. 1. Samuel 2, Vers 10, schaut mal hier, das ist der Lobpreis der Hanna, nachdem sie den Samuel in den Tempel gebracht hat, das Gebet von ihr erhört worden ist, vielleicht kennt ihr die Geschichte, und sie endet ihren Lobgesang so, Vers 10, die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Schön, was für eine wunderbare Ankündigung, dass ein König, ein Gesalbter kommen wird. Gesalbter, was ist das hebräische Wort nochmal für Gesalbter? Messias. Und was ist das griechische Wort für Messias? Christus. Also wir sehen, dass wir sehen können, dass hier sehr, sehr klar auf Christus schon gezeigt wird, hingedeutet wird. Und die Erwartung ist da im Volk. Es wird einer kommen, der ist König. Der wird herrschen. Was ist nun mit Herodes? Ist er der König? Rein theoretisch könnte es sein, oder? Ist er der verheißene König, der kommen wird? Und über den hier die Rede ist. Also ich kann euch trösten, er ist es nicht, zum Glück. Sonst wird es sehr, sehr bitter aussehen für uns und für unsere Zukunft. Aber was war das für ein König? Herodes, es war einer, der hielt sich, sag ich mal, nach dem Äußeren an viele jüdische Regeln. Er hat sich angepasst, ja, an das Volk. Für ihn war es sehr, sehr, sehr wichtig, was die Leute über ihn dachten, was die Leute, in welchen Stand er bei ihnen hatte, aus keinem geringeren Grund, um seine Herrschaft zu zementieren und zu festigen, um ihn unangreifbar zu machen. Und er traf sogar viele verschiedene Verbesserungen für das Volk. Wisst ihr von einer von diesen Verbesserungen? Eine sehr, sehr augenscheinliche und sehr, sehr große. Es gab ein sehr wichtiges Gebäude in Jerusalem, das von jeher von zentraler Bedeutung war. Der Tempel. Wie wurde dieser Tempel genannt? Oder wird er heute vielleicht noch im Rückblick genannt? Der Herodianische Tempel. Warum wurde der so genannt wohl? Weil der Herodes richtig viel Geld in die Hand genommen hat und diesen Tempel zu etwas gebaut hat, wo eigentlich, kann man sagen, im ganzen Römischen Reich unvergleichlich war. Es war wirklich ein Prachtbau. Als die Jünger an einem Punkt, bevor Jesus seine Endzeitrede anfängt, die kennen wir vielleicht, der eine oder andere, kommen die Jünger raus aus dem Tempel und sagen zu dem Meister, was sagen sie zu ihm? Schau dir diese riesigen Steine an und der Tempel mit welchen schönen Geschenken und wie er wunderbar geschmückt ist. Also sie staunen darüber und die waren wahrscheinlich nicht zum ersten Mal im Tempel. Also sie weisen sogar Jesus darauf hin und sagen, Jesus, guck dir das an, das ist doch gewaltig. Das könnte man doch sagen, eigentlich ist ein toller König gewesen, oder? Was ist das Problem mit Herodes? Das Problem ist, dass er das genaue Gegenteil von dem verheißenen König ist. Denn er ist ein falscher König. Warum ist er ein falscher König? Er hat doch den Tempel gebaut, wie Salomo, oder? Er hat doch vieles richtig gemacht. Vieles, wo wir sagen könnten, jawohl, gut, jawohl. Was ist sein Problem? Sein Problem ist Nummer eins die Identität und zweitens sein Handeln. Also das heißt, sein Wesen, wo er herkommt, wer er ist, und sein Handeln, wie er vorgeht, was er tut. Nun, was ist mit seiner Identität? Wenn wir 5. Mose Kapitel 17, 15 aufschlagen würden, würden wir feststellen, also ihr dürft das gerne vielleicht notieren und zu Hause nachschauen, da heißt es sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, wenn du einen König nimmst und über dich setzt, dann darf er nur von wo sein? Nur von deinen Brüdern. Also was muss es für einer sein? Es muss ein Jude, es muss ein Israelit sein. Das trifft auf Herodes nicht zu. Er war ein Heide und er hat sich dieses Recht über Juda zu herrschen, das hat er sich erkauft. Also nach Rom gelaufen und ist dort hingegangen und hat gesagt, bitte erlaubt es mir, dass ich dort herrschen darf. Hat sich das erkauft, dann haben sie gesagt, okay, die Staatskasse ist immer nicht so gut gefüllt, dann erlauben wir dir das. Und so kam er eben dazu, dass er dort herrschen konnte. Ganz abgesehen davon, dass ganz, ganz oft und ganz häufig gesagt wird, dass aus welchem Stamm und aus welcher Familie der kommen wird? Der Verheißene aus Davids, oder? Davon ist er noch viel weiter entfernt. Also wir sehen, allein von seinem Wesen und von seiner Herkunft her hat er nicht das Recht zu herrschen. Ist er nicht dafür vorgesehen, diesen Thron einzunehmen? Er ist allein von seiner Herkunft eigentlich schon ein falscher König. Aber sein Handeln entlarvt ihn auch sehr, sehr deutlich. Spätestens hier bei uns in der Geschichte, oder? Nun, was sehen wir? In Vers 3 beobachten wir, wie die erste, das ist ja ganz immer interessant, wenn irgendeine Krise oder irgendwas Unerwartetes kommt, dann zeigt sich ganz oft, was im tiefsten Innern bei uns drin ist, was sich mit der Zeit festgesetzt hat. Nicht, wo wir mal gesagt haben, einen guten Vorsatz gefasst haben, sondern da wirklich, wo wir instinktiv fast handeln, da kommt es raus. Aber was passiert? Diese Nachricht, ich weiß nicht, was Herodes gerade gemacht hat, aber als ihn diese Nachricht erreicht, heißt es, er wurde bestürzt. Und das klingt Es klingt fast noch ein bisschen zu wenig für das, was tatsächlich passiert ist. Das gleiche Wort wird gebraucht zum Beispiel, als die Jünger auf dem See sind und gegen die Wellen kämpfen und auf einmal kommt Jesus auf dem See her. Und die freuen sich nicht zuerst, oder? Zuerst denken sie, es ist ein Gespenst. Also sie rasten fast aus, weil sie voller Angst sind. Weil sie so innerlich, es meint ein innerliches Aufgewühltsein, wie wirklich ein Wasser, das wie im Whirlpool, ja. Das wird richtig aufgewühlt. Und das hat sehr, sehr oft mit Angst zu tun. Ich denke auch hier, dass wir durchaus sagen können, dass es ihn zutiefst getroffen hat, aufgewühlt hat und ihn sogar in Angst versetzt hat. Warum? Weil seine eigene Herrschaft bedroht ist. Weil man denkt immer wieder, solche Leute wie der Herodes, das sind sehr mächtige und das sind Kriegsleute vielleicht, ja, aber wisst ihr, ganz tief steckt oftmals die Angst. Das ist oftmals nur eine Tarnung, sage ich mal, für das, was da wirklich drin steckt. Aber was tut er aus dieser Reaktion heraus? Schaut, statt sich diesem König Gottes, diesem rechtmäßigen König Gottes, der jetzt auf den Plan kommt, statt sich ihm zu beugen, statt sich ihm zu unterordnen, tut er was? Er setzt alles daran, ihn aus dem Weg zu schaffen. Ihr Lieben, das ist die Verheißung, auf die alle so lange gewartet haben. Das ist nicht halt, ich meine, allein wenn ihr überlegt, da geht einer hin und tötet ein Baby. Ich meine, wer macht das? Aber das ist der Verheißene, wo sich jetzt ankündigt, dass die Verheißung, die Jahrtausende gewartet haben, die wird erfüllt. Ja, kannst du da hingehen und den töten? Bitte nicht, niemals. Aber er tut es, weil er so gefangen ist in sich selbst. Es ist jedes Mittel recht, sehen wir, oder? Vers 7. Herodes beruft sie, erforscht genau von ihnen die Zeit und heuchelt. Extrem, oder? Er sagt, ich will auch zu dem Kind hinkommen und es anbeten. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr hässliche Fratze. Und letztendlich sehen wir das ganze Ausmaß dann eben in Vers 16, das, wo wir heute nicht dazu kommen, das anzuschauen. Aber Herodes sieht, dass er hintergangen ist und er geht und rottet ein ganzes Dorf aus von Jungen, also die jünger als 2 Jahre sind. Es ist ähnlich wie der Pharao damals schon, oder? Einer, wo wir sehen, wie er gefangen ist von dem Bösen, wie er, wir können das Bild des Feindes, des Satans selbst letztendlich sehen. Wir sehen ein irdisches Abbild von ihm und ein Werkzeug. Wisst ihr, lass uns da nicht blauäugig sein, denn die Bibel sagt sehr, sehr klar, dass diejenigen, die nicht unter Christi Leitung stehen, dass da ein anderer da ist, der in ihnen wirkt. Epheser 2, Vers 2. Nur, dass wir uns dessen bewusst sind, ihr Lieben. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir denken, wir haben ein Bild, dass Menschen autonom sind, dass sie selbstbestimmt sind, dass jeder machen kann, was er will. Ihr Lieben. Kapitel Epheser 2, wir haben diese Stelle schon so oft aufgeschlagen, aber Epheser 2, Vers 2, da heißt es, oder Vers 1, müssen wir das sonst mitten im Satz. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes. Also wir reden vom Teufel, ganz klar. Der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und bei manchen wird es offensichtlicher und bei manchen nicht. Das sehen wir in unserem Text. Aber wir sehen, dass er sie beeinflusst und dass er ihre Gedanken, ihr Herz, das, worauf sie abzielen, dass er da einen Einfluss darauf hat und dass er das zu seinen Zwecken missbraucht. Wenn wir Apostelgeschichte 5 uns erinnern, Hananias und Sapphira, was sagte Petrus zu ihm? Hananias, Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Vers 3 heißt es, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Der Satan erfüllt das Herz und ergreift es und treibt ihn, wohin er will. Keine Autonomie, ihr Lieben. Und so sehen wir das hier, wie an verschiedenen anderen Stellen, dass der Feind, dass der Satan das tut, dass er Menschen für seinen Zweck gebraucht. Und um was zu tun? Um was zu tun? Christus und sein Volk auszurotten. Gegen Christus und die Gemeinde ist es letztendlich gerichtet. Ich kann das nicht in der Tiefe ausführen. Ich will euch nur sagen, es gibt dazu eine gute Botschaft. Wenn ihr die gute Botschaft lesen wollt, Psalm 2 aufschlagen. Denn wir haben es nicht mit einem Feind zu tun, mit dem man eine Wasserschlacht macht oder irgendetwas. Das ist keine geringe Sache. Versteht ihr, was ich meine? Mit dem geht man nicht leichtfertig um. Kapitel 2 in den Psalmen. Und ich lese es nur zum Teil. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Schaut mal, es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Nochmal der Gesalbte, Christus. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Was ist mit dem, der im Himmel thront? Er lacht, der Herr spottet über sie. Sagt, was tut ihr? Was tut ihr? Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut, erschreckt er sie. Hab ich doch meinen König Gewalt auf Zion, meinem heiligen Berg. Seht ihr, also, es ist kein Durchkommen. Für jeden, der meint, irgendetwas gegen diesen Christus, ihn auch nur antasten zu können. Wenn Gott sie in seinem Zorn anspricht, ist vorbei. Ist vorbei. Das ist eine gefährliche Sache. Würdet nicht mit Atombomben spielen, oder? Mit dem bitte auch nicht. So, wir sehen, die erste Reaktion, es ist eine Reaktion aus Hass. Es ist Ablehnung und es ist wirklich, wo das ganze Herz völlig dagegen gerichtet wird. Am liebsten weggeschafft und am liebsten ausgerottet. Die Zweiten, was ist mit den Zweiten, die wir hier sehen? In Vers 4 heißt es, und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, das sind Menschen, die hatten die politische, die religiöse Macht damals über das Volk. Und wir können bei ihnen drei, würde ich sagen, schwerwiegende Fehler sehen. Denn empfangen sie den König, wie er empfangen werden sollte? Nein, oder? Bei weitem nicht. Was sind die drei Fehler, die wir bei ihnen sehen? Der erste Fehler ist, obwohl sie auf den Retter warteten. Es ist ja so, schaut mal, wenn die hier gefragt werden, ja, wo wird er denn herkommen? Dann müssen sie sagen, jetzt, Herr Rodes, gib uns bitte 2 Stunden Zeit und danach können wir dir sagen. Oder? Wir müssen nochmal alle Propheten nochmal durchschauen und schauen, wo er kommen wird. Nein, das ist wie auf Knopfdruck, können sie sagen, ja, der wird aus Bethlehem kommen, ist klar. An anderer Stelle in Johannes 7 können wir es auch sehen, dass es für die völlig klar war, wenn der kommen wird, der wird aus Bethlehem kommen. Das ist ganz klar verheißen. Also sprich, obwohl sie auf einen Retter warteten und ihn eigentlich herbeisehnten, verschliefen sie seine Ankunft. Warum denn? Wir fragen uns, warum? Das kann doch nicht sein, oder? Wenn jemand darauf wartet, kannst du es doch nicht verschlafen, oder? Warum verschliefen sie es? Das ist eine spannende Frage. Warum haben sie es nicht gemerkt? Warum haben sie es nicht erkannt? Weil sie eine falsche Erwartung gehabt haben, ihr Lieben. Weil sie auf einen Retter gehofft haben, aber auf was für einen? Auf was für einen? Sie haben auf einen gewartet, auf einen irdischen Befreier. Statt auf einen geistlichen. Sie haben eine irdische Unterdrückung gesehen und die war in ihren Augen viel, viel größer und viel, viel schwerwiegender als ihre geistliche. Geistliche wir sind doch nie jemandes Sklaven gewesen. Ich meine, allein, wenn du es auf die irdische... Also, wer herrscht jetzt gerade? Rom. Nie jemandes Sklaven gewesen. Aber wie viel mehr in Bezug auf die geistliche Sicht. Sie haben auf einen weltlichen statt auf einen ewigen König gehofft. Versteht ihr? Und sie kennen die Schriften, sie kennen die Schriften bestens, sie wissen alles Bescheid. Sie können vieles sogar richtig sagen und darlegen, und trotzdem verschlafen sie die Ankunft. Das muss, wisst ihr, es müssen Leute von irgendwo, von sonst wo kommen und sagen, wisst ihr, da muss irgendwo ein Retter geboren worden sein. Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo? Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Eigentlich müssten die doch irgendwie das mitbekommen haben und dann müssten die hier rauszugehen. Alle Welt, hört her, der Retter ist jetzt endlich da. Oder? Das wäre eher zu erwarten gewesen, oder? Nein, da müssen welche von weiß ich wo kommen. Dann auf einmal, ja wie jetzt? Okay, aber eigentlich müsste in Bethlehem sein. So viel wissen wir. Also das Erste ist, sie verschlafen es, weil sie eine falsche Erwartung haben. Und ich warne, es gibt viele, viele falsche Erwartungen heute von seinem Christus. Lest die Evangelien durch und die werden wir massenweise finden, wie, was Leute alles erwartet haben, was Christus aber nicht in erster Linie ist. Ich will nicht sagen, überhaupt gar nicht, aber nicht in erster Linie. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler: egal, ob es aus einer Haltung der Angst heraus ist oder aus einer Haltung der Gleichgültigkeit heraus oder aus einer Haltung der Bosheit, wir wissen es nicht ganz genau, aber sie werden zu Handlangern von Herodes, vom Feind, letztlich vom Teufel selbst. Seht ihr, sie stehen nicht irgendwie nur da und schauen zu, sondern sie sind auf einmal involviert, mitten in diesem Prozess, oder? Und werden zu Handlangern vom Herodes. Anstatt dass sie dann sofort sagen, oh, der König ist geboren, wir müssen unbedingt schauen, was es mit dem auf sich hat. Und wenn es tatsächlich so ist, dann müssen wir mit allen Mitteln verteidigen. Oder? Das wäre logisch gewesen. Nein, sie geht zum... Und kennen Sie Herodes? Kennen Sie Herodes? Oder konnten Sie ungefähr einschätzen, wie er reagieren wird? Boah, ich glaube schon, oder? Warum heißt es denn, dass Jerusalem ganz Jerusalem bestürzt wurde mit ihm? Ha, weil sie ganz genau die Geschichte kannten. Und weil sie gesehen haben, wie er einen Sohn nach dem anderen ermordet hat. Und permanent sogar seine eigenen Frauen. Zack, weg. Überall, hinter jedem hat er eine Verschwörung gewittert. Also, sie sind nicht nur einfach, sie schlafen nicht einfach nur, sondern sie werden aus dieser Haltung heraus zu Handlangern vom Feind. Und der dritte Fehler ist ihre Gleichgültigkeit, wird offenbar, indem sie sich auch nicht weiter dafür interessieren, oder? Die treten ja einmal auf und dann ist von keinem erzählt, der gesagt hat, oh, jetzt muss ich aber dahin. Die Hirten, was haben die gemacht? Sie haben gesagt, lasst uns gehen und sehen, was es damit auf sich hat. Die sagen, nein, okay, wir haben unseren Job getan, wir ziehen uns wieder zurück, ist gut. Allein schon um der Menschlichkeit willen, oder? Dass man sagt, oh, hier gibt es ein Menschenleben zu beschützen, wäre es schon wert gewesen, oder? Dass man schaut, dass nicht einer unschuldig umkommt. Seht ihr, während die Weisen alles tun, um diesen König zu finden und ihn anzubeten, scheint es sogar für die Pharisäer und für diese Schriftgelehrten zu weiter Weg. Wisst ihr, wie weit es war von Jerusalem bis nach Bethlehem? 7 Kilometer. Das kann man ja nicht erwarten, oder? Dann ist es auch noch heiß. Gut, dass es nicht nur die zwei Personengruppen gibt, sondern dass da eine dritte Personengruppe auch noch da ist. Das sind die Weisen. Die Weisen aus dem Morgenland. Was bedeutet das? Erstmal, wo kommen die überhaupt her? Morgenland, Anatolie auf Griechisch, das ist einfach Aufgang, kann man sagen, da wo die Sonne aufgeht. Osten kann man sagen, ja. Es sind verschiedene Wörter, die einfach eine grobe, die geben nur eine Himmelsrichtung an. Ich habe jetzt keine Karte mitgebracht. Ein paar von euch haben eine Karte, die lustig sind und schnell blättern können. Die können das aufschlagen. Den anderen, denen erkläre ich das mit meinen Worten. Es ist so, dass wir hier das Land Israel haben. Daneben ist das Mittelmeer. So. Dann ist hier das Land Israel. Und dann ist hier der Osten von euch aus gesehen. Ja? Dann kommt hier auf Nachbarschaft zu Israel erstmal gelb. Was bedeutet gelb? Wüste. Ja? Da wohnt keiner. Aus der Wüste sind sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gekommen. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter gehen, dann kommt dort was? Babylon. Dass diese Menschen aus Babylon gekommen sind, das ist ziemlich wahrscheinlich. Ich würde es nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich. Warum? Als was werden sie denn bezeichnet? Als Weise. Was heißt, bedeutet Weise für uns? Das sind halt schlaue Leute, oder? Ein Käpsele. Was bedeutet das? Was bedeuten Weise? Man kann es unterschiedlich übersetzen. Sterndeuter haben manche vielleicht bei euch in den Übersetzungen, Traumdeuter, Beschwörer, was sind das für Leute? Wenn ihr sie kennenlernen wollt, habe ich einen Tipp für euch, nehmt euch Buch Daniel heute vor, lest das Buch Daniel durch, die ersten paar Kapitel reichen schon, dann siehst du, wer Weise, Traumdeuter, Sterndeuter, was das für Leute waren. Das waren sehr ranghohe politische Beamte, aber nicht nur politische, sondern auch religiöse. Ja, damals geht es immer einher, es ist immer stark verknüpft, dass wenn der König einen Traum hat, wer wird gerufen? Diese Leute, ja. Die sollen diesen Traum auslegen, die sollen dem König strategische Anweisungen geben. Sie sind die, man kann eigentlich sagen, und vor allem in dieser Zeit, vor allem in diesem Reich Babylon, das auch sehr stark auf Götterverehrung, Anbetung von Sternen, von Mond und so weiter, das war dort sehr, sehr stark verbreitet. Ja. Sehr religiöses Volk, würden wir sagen. Leute waren die engsten um den König herum. Die waren wirklich der innere Zirkel, kannst du sagen. Okay? Daniel Kapitel 2 können wir vielleicht aufschlagen. Und das ist interessant. Daniel 2, Vers 48. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein. Also er ist Herrscher über Babel, das ist, würde ich mal nicht sagen, keine geringe Sache. Es ist ein Weltreich damals gewesen. Und dann heißt es hier, er setzt ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Okay, also wer ist der Oberste? Wer ist die Spitze hier? Daniel. Und das ist ganz interessant, wenn wir das ganze Buch Daniel durchlesen, immer und immer wieder kommt dieses tief heidnische Babylon, kommt da von dem höchsten Herrscher ein Befehl. Und der Befehl lautet was? Was muss ab jetzt gemacht werden? In Bezug auf Religion? Nur noch der Gott Daniels muss angebetet werden. Oder nur noch der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Okay? Also eine Umwälzung, die hier ein Stück weit stattfindet und wo ein sehr, sehr starker Einfluss von Daniel da ist. Wo wir merken, wenn Daniel der Oberste von den Weisen gewesen ist, was meint ihr, was er gemacht hat? Also ich sage, ja, macht nur ruhig weiter. Ganzen Götzendienst und so, ist kein Problem, macht es nur. Oder hat er gesagt, ich will euch Weisheit lehren. Kommt mal mit, ich habe hier Weisheit. Und hat sie mit hineingenommen, in die Schriften. Ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Fall gewesen ist. Und hat sie, denke ich, viel mit hineingenommen in die Schriften, weil das wahre Weisheit ist. Und ich denke, er hat sie auch an eine Stelle vorbeigeführt, im vierten Buch Mose. Ich würde gerne mit mir aufschlagen. Vierte Buch Mose, im Kapitel 24, und das ist auch keine unbekannte Stelle. 4. Mose 22 bis 24 ist eine große Geschichte von Bileam. Und am Ende dieser Geschichte haben wir einen Bileam, der soll und nach meiner Überzeugung würde eigentlich auch gerne Israel verfluchen. Und was macht er? Unter dem Einfluss von Gott, ich würde fast sagen unter dem Zwang von Gott in diesem Fall, was tut er hier? Vers 16, Entschuldigung, 4. Mose 24, Vers 16. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Was heißt aus Jakob? Jakob ist ein anderer Name für Israel. Und ein Zepter, also das ist ein Königssymbol, erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs. Der steht als Sinnbild für die Erzfeinde des Volkes. Und zerschmettert alle Söhne Seths. Oh, auf der einen Seite sehen wir, da steht ein König auf und der herrscht. Und wenn du das liest, bist du dann gerne ein Feind von diesem König? Bist du dann gerne, sag ich mal, ein Moabiter oder wer auch immer von diesen Feinden? Oh, ich glaube nicht, oder? Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da weiterliest, was mit all den Feinden passiert, sie können nicht vor ihm standhalten. Ja, das lesen die Weisen. Und dann passiert es eben, dass Gott, und ich denke, dass es eine Erscheinung war. Man viel spekuliert, was ist das für ein Stern gewesen? Sternkonstellation oder weiß der Fuchs alles, was man sich einfallen lässt. Ich glaube, dass es eine Erscheinung war. Ja? Ich denke, dass Gott, wie er durch verschiedene Weise zu den Leuten geredet hat, dass er hier etwas hat erscheinen lassen, was für die auf einmal klar war, wow, guck mal da, aus Jakob ist ein Stern aufgegangen. Was bedeutet das hier? Das ist ja nichts anderes als die Erfüllung von dieser Verheißung. Aber wenn sich das erfüllt, was machen wir? Weil wir sind ja keine Juden. Ich spreche jetzt mal aus der Sicht der Weisen. Wir sind keine Juden, wir sind Babylonier. Was machen wir denn am besten jetzt? Wir müssen vielleicht dorthin gehen und ihm zeigen, dass wir uns ihm unterwerfen. Oder? Mit einer großen Gewissheit machen sie sich auf den Weg und gehen dorthin, weil sie wissen, wir müssen zu diesem Herrscher und zu diesem König müssen wir hin, um uns ihm zu unterwerfen, ihn anzubeten. Und so machen sie sich auf einen Weg. Was schätzt ihr? Kilometer. Dürft raten. Ein bisschen Zeit haben wir noch, ein klein bisschen. Wie viele Kilometer könnten es ungefähr sein? Das Problem ist, mach nicht den Fehler, wenn ich jetzt mal sagen, hier ist Babylon, hier ist Israel, mach bitte nicht den Fehler, so durchzugehen, denn du kommst wahrscheinlich nicht an. In der Wüste wirst du umkommen. Du musst so gehen. Im Bogen, okay? Immer schön den Euphrat entlang, immer Richtung Norden, 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 Norden und dann irgendwann so eine Schlenke nach in den Süden machen. Hat irgendjemand... Wer kann gut Lotto spielen? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie probiert. 2000, okay, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ist 1300 Kilometer ungefähr. Ja? 1300 Kilometer, könnt ihr euch ein bisschen grob vorstellen, viele sind in Urlaub gefahren jetzt. Ditzingen, Barcelona oder Ditzingen, Neapel, ist noch ein bisschen weiter als Rom. Mit dem Auto. Nee, nicht mit dem Auto. Mit dem Kamel. Habe ich mal ausgerechnet, 40 Kilometer ungefähr am Tag, hat man gerechnet damals, kannst du schaffen, vorausgesetzt kein Kamel macht schlapp, vorausgesetzt alles läuft gut, dann bräuchtest du so 32 Tage ungefähr in eine Richtung. 32 Tage, aber ohne große Pause, okay? Wenn wir Pausen einrechnen, kommen wir irgendwo zwischen 1 und 2 Monaten raus. In eine Richtung. Eine Reise, die vielleicht nicht unbedingt ungefährlich ist, oder? Würdest du dich heute aufmachen nach Barcelona? Vom Fahrrad. Das sind Mühen und Strapazen, von denen wir überhaupt gar kein Ausmaß haben, was das bedeutet. Und wisst ihr, was das Beste ist? Die wissen ja noch mal gar nicht genau, wohin. Die wissen gar nicht genau, wo er sein wird. Die wissen nur, der muss ja aus Israel kommen. Ist klar, es kommt, er steht auf aus Jakob. Aber keine Ahnung, wo er genau sein wird. Wir gehen mal hin, weil wir müssen den finden. Es ist kein Preis zu hoch. Wisst ihr, woran ich mich erinnert habe? Was sagt Jesus, Matthäus, Kapitel 13, Vers 44, erzählt ein Gleichnis. Sagt er, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem, der einen Schatz im Acker gefunden hat. Und was macht er? Geht hin und verkauft alles, was er hat, um diesen einen Schatz zu bekommen. Seht ihr, wie für sie kein Preis zu hoch ist, den zu finden, diesen Schatz. Ihr habt heute Morgen auch ein bisschen was geopfert, gell, bis ihr hierher gekommen seid. Wie viel wärst du bereit? Ich bekomme wieder Nachrichten von Predigern, sage ich mal, die auch weit unterwegs sind. Da kommen manchmal Leute, die 3 Tage mit dem Auto anreisen, um an einer dort zu sein, wenn einer predigt, ja. Wenn einer etwas verkündigt, wenn eine Konferenz zum Beispiel stattfindet, 3 Tage reisen die mit dem Auto an, also aber nicht auf der Autobahn wie bei uns. Das ist einen hohen Preis bereit zu zahlen, um Nahrung zu bekommen. Wie viel wärst du bereit zu zahlen? Vers 9, schaut mal, da sieht man, wie viel das für sie bedeutet hat. Das war nicht ein formaler Akt, dass sie da gekommen sind, versteht das? Sie aber zogen hin, Vers 9, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Also, nachdem sie in Jerusalem auf einmal waren, taucht der Stern auf einmal wieder auf und leitet sie bis direkt ans Ziel. Was passiert dann? Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Seht ihr? Also es ist das, im Griechischen dreifach bestärkt. Freude. Sie freuten sich mit mega Freude. Ja, mega ist ja griechisch. Ja. Sie freuten sich mit einer überaus großen Freude. Sie sind fast aus der Haut gefahren, als sie diesen Stern gesehen haben. Und sie hatten ein sehr, sehr tiefes Verständnis von diesem König. Denn was tun sie denn, als sie dort kommen? Hier heißt es, als sie gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Was heißt denn? Was bedeutet es, wenn die denn niederfallen? Sind halt voll Schöpfe zusammengebrochen, oder? Nach so einer langen Reise. Nein! Proskuneo, das heißt, wenn man fällt auf die Knie drückt dem Gegenüber die allerhöchste Anerkennung aus. Und nicht nur, dass sie denken, dass sie hier einen menschlichen, mächtigen König vor sich haben. Was heißt es denn? Und sie opferten ihm Gaben. Ja, wem opfert man denn Gaben? Wem opfert man denn? Der Gott allein, oder? Wenn ihr einen Anhaltspunkt braucht, dass Christus Gott ist, reicht es eigentlich schon. Was für Art von Gaben bringen sie denn? 3 Gaben, über die wir vor einer Reihe von Jahren schon gepredigt haben, können die gerne ausgraben. Irgendwo da hinten liegen die. Gold. Was bedeutet es, wenn sie ihm Gold geben? Sie kennen an, du bist König. Einem König gebührt Gold, oder? Womit verbinden wir Weihrauch, wenn wir durch die Bibel hindurchgehen? Was verbinden wir damit? Ein Priesterdienst. Er ist nicht nur König, er ist auch Priester. Und was bedeutet Myrrhe? Myrrhe ist kann man fast sagen, Parfüm. Das wurde auch letztendlich später benutzt, als Jesus beerdigt wurde. Kann man sich vorstellen, gell, es hat nicht besonders gut gerochen, vor allem der Hitze, wenn einer da tot wird, wenn einer stirbt, und die wurden einbalsamiert, damit es gut riecht. Also sie wussten, inwiefern es ihnen völlig bewusst war, weiß ich nicht, oder inwiefern sie einfach Werkzeuge Gottes waren, aber ich bin überzeugt, sie hatten ein tiefes Verständnis von diesem König. Sie haben weit, weit, weit mehr begriffen als die Schriftgelehrten und Pharisäer oder denn geschweige denn vom Herodes. Ich will euch vor die Herausforderung einfach stellen und euch fragen, wo reißt du dich ein? Zu welchen gehörst du? Ärgerst du dich über diesen Jesus auch? Ich sag mal, wir haben ein paar Dinge gelesen heute, die vielleicht kommen Fragen auf, vielleicht denken wir, hä, warum ist das so und ist das wirklich mein Jesus? Das ist die Frage wirklich, sich einen Jesus zu basteln, das macht doch die Welt. Also sich einen Gott zu basteln, wie er uns passt, das ist nichts anderes als Götzendienst, das wissen wir. Aber dieser Christus, der uns auf den Seiten dieser Schrift präsentiert wird, was löst er bei uns aus? Was löst er bei uns aus? Ärger und Hass, dass wir ihn am liebsten auf die Seite schaffen wollen, so einen Jesus. Könnt ihr euch erinnern? Solange Jesus das sagt, was passt, und solange er die Brote verteilt, ist alles gut, aber so ein Jesus, der irgendetwas sagt, was uns nicht passt, brauchen wir nicht. Den schaffen wir aus dem Weg. Was ist mit deinem Herzen? Bist du eher einer, der sagt, nein, ich habe nichts gegen Gottes König, geschweige denn. Ich kenne sogar die ganze Schrift. Ich weiß sogar, wo was geschrieben steht. Ich kann dir ganz genau sagen, A, B, C, D, E, das Evangelium, von Zeug, dann alles darlegen. Und doch verschlafen die Ankunft von Christus. Das geht. Das geht, wenn man seine Augen auf einen falschen Christus richtet. Das geht. Christus wird öffentlich proklamiert, aber du sagst, boah, ist mir das wert, mit diesen Mühe und diesen Aufwand zu machen, dafür 7 Kilometer zu gehen. Ihr Lieben, 1300 Kilometer sind es locker wert. Wer ist Christus für dich? Hast du verstanden, dass er der König ist und dass kein Preis zu hoch ist, zu diesem König zu kommen. Auf welche Art und Weise auch immer jetzt. Was auch immer das bedeutet. Aber es ist kein Preis, kein Preis zu hoch, diesen König zu suchen. Sich ihm zu unterwerfen, sich ihm zu Füßen zu legen und zu sagen, alles, was ich an Schätzen in meinem Leben habe, alles, was ich bringen kann, das gehört dir. Du darfst es haben. Nimm es. Du bist es wert. Du bist es wert, dass ich es dir gebe. Ist das dein Herz? Ich bin froh, dass wir heute so ein wunderbares Fest haben dürfen, wo zwei von uns das auch wirklich öffentlich bekennen wollen, dass sie diesem Christus unterordnen, dass sie diesen Christus lieben, dass sie ihm nachfolgen. Das ist ein herrlicher Tag. Wenn du dein Herz entlarvt worden ist, dass Christus diese Bedeutung für dich nicht hat, dann nutzt die Gelegenheit, diesen Christus zu suchen, dich auszustrecken nach ihm. Ob du alleine dich hinbegibst und in der Schrift suchst und dich an ihn wendest oder ob du auf uns zukommst, dass wir gemeinsam miteinander ringen, dass ein weiterer Mensch durchdringen darf, ein weiterer Mensch wiedergeboren werden darf. Aber tu es. Tu es. Ich möchte dich ermutigen, dem Herrn zu antworten, auch im Gebet. Ihr habt jetzt die Gelegenheit.
Dafür, dass du gegen all die Widrigkeiten, die sich gegen dich gestellt haben, im Psalm 2 angekündigt wurden, dass deine Herrschaft konsequent ist und allmächtig und keiner sich dir in den Weg stellen kann, dass du König geworden bist, ein anderer König als der, der erwünscht war von den meisten, doch von vielen, die gar nicht erst was davon gewusst haben, dass er doch König geworden ist. Heilen durch die Mission. Auch wir bis zu uns ist diese Nachricht gekommen, Herr. Und ich bitte dich, dass du, wie du die Hindernisse aus dem Weg geräumt hast, damals, dass dein König nicht aus dem Weg geräumt wurde, so bitte ich dich, dass du auch bei uns, bei jedem Einzelnen von uns und bei mir, die Hindernisse aus dem Weg räumst, dass du in uns richtig König bist.
Amen. Amen. Wir bekennen das, Herr, dass du König bist. Dir gehört dieser Platz, egal was Menschen darüber urteilen, egal. Das wird keine Meinung und keine Reaktion darauf wird irgendetwas daran ändern. Keiner hat die Macht, diesen Beschluss rückgängig zu machen. Das steht fest. Herr, ich will auch dich darum bitten, dass du mir verzeihst, wo ich so blind gewesen bin, andere Dinge als wertvoller zu achten oder als wichtiger zu erachten. Es kann nichts Wichtigeres geben. Aber ich danke dir, Herr, dass jedes Mal, wenn ich das sehen darf und wenn du den Vorhang beiseite ziehst, dass ich sagen kann, oh ja, dieser Jesus ist wertvoller und besser als alles andere. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass wir das jetzt sehen dürfen, dass wir uns in einer guten und gesunden Haltung an diesen Tisch begeben dürfen gleich, gemeinsam feiern und bekennen dürfen, dass unsere Hoffnung allein auf Jesus Christus ruht, allein auf diesem Lamm, das sogar für uns geschlachtet worden ist. Danke dir, Herr, danke, dass wir das tun dürfen und danke, dass wir trotz unserer Schwachheit glauben dürfen, dass dieser Jesus immer wieder neu unsere Liebe hervorruft. Und wir freuen uns, Herr, wenn eines Tages nichts mehr dazwischen steht, dich in alle Ewigkeit anzubeten. Amen.